Guten Morgen. Ja, die letzte Predigt aus der Apostelgeschichte ist schon eine Zeit lang her. Der Marian hat uns das Kapitel 13 gepredigt und uns eine Einführung gegeben in die Missionsreise von Paulus mit dem Barnabas. Genau, vom Heiligen Geist sind sie berufen worden und ausgesendet von den Propheten und Lehrern. Und so zogen sie los nach Zypern und predigten den Juden in den Synagogen das Evangelium. Ja, sie zogen weiter nach Antiochia in Pisidien. Auch dort wieder besuchten sie die Juden in den Synagogen und predigten. Ja, dort haben sie einige mit dem Wort erreicht und einige haben dem Wort gehorchen und einige haben sich aber auch widersetzt. Und sie lästerten Paulus und Barnabas. Ja, das ging so weit, dass sie mehr oder weniger Paulus und Barnabas aus ihrem Gebiet, aus ihren Städten vertrieben worden haben und Paulus zog weiter. Heute sind wir im Kapitel 14, die Reise geht weiter, nach Ikonion. Ikonion ist das heutige Konya und es ist die siebtgrößte Stadt in der Türkei. Und wieder gehen sie zu den Juden in die Synagoge und wollen den Juden das Evangelium verkünden. Ich möchte die Verse vorlesen aus Apostelgeschichte 14. Genau. Es geschah aber in Ikonion, dass sie zusammen in die Synagoge der Juden gingen und so redeten, dass eine große Menge der Juden und der Griechen gläubig wurde. Die ungläubig gebliebenen Juden aber erregten und erbitterten die Seelen derer aus den Nationen gegen die Brüder. So blieben sie nun eine lange Zeit dort und lehrten freimütig im Herrn, der für das Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Die Menge der Stadt aber spaltete sich. Einige waren für die Juden und einige für die Apostel. Als sich aber ein Ansturm derer aus den Nationen und der Juden und ihrer Obersten erhob, um sie misshandelten und zu steinigen, entflohen sie, als sie es erfuhren, in die Städte Lykauniens nach Lystra und Derbe und in deren Umgebungen und predigten dort das Evangelium. Und es war ein Mann in Lystra, der hatte kraftlose Füße und musste sitzen, denn er war lahm von Mutterleib an und hatte noch nie gehen können. Der hörte Paulus reden, und als dieser ihn ansah und merkte, dass er Glauben hatte, ihm könne geholfen werden, sagte er mit lauter Stimme: Stell dich aufrecht hin auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Als aber die Menschenmenge sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und sagten auf Lykaonisch: Die Götter sind zu den Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen. Und sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er das Wort führte. Die Priester des Zeus aber brachten aus dem Tempel von ihrer Stadt Ochsen und Kränze vor das Tor und wollten den Menschen opfern. Als das die Apostel Barnabas und Paulus hörten, zerrissen sie ihre Kleider, drängten sich in die Menschenmenge und schrien: Ihr Männer, was tut ihr da? Wir sind auch Menschen mit gleichen Empfindungen wie ihr und predigen euch das Evangelium, damit ihr euch bekehrt von diesen nichtigen Göttern zum lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und das Meer und alles, was darin ist, der in vergangenen Zeiten alle Nationen ihren eigenen Weg gehen ließ. Und doch hat es sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeit gegeben, unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Und als sie das sagten, konnten sie kaum die Menschenmenge beruhigen, dass sie ihnen nicht opferten. Es kamen aber von Antiochia und Ikonion Juden dorthin und überredeten die Menschenmenge und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus, in der Meinung, er wäre gestorben. Als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Und am nächsten Tag ging er mit Barnabas weiter nach Derbe. Und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und machten viele zu Jünger und kehrten wieder nach Lystra und Ikonien und Antiochien zurück. Stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und dass wir durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen müssen. Und sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn an, an dem sie gläubig geworden waren. Und sie zogen durch Pisidien und kamen nach Pamphylien und redeten das Wort in Perge und zogen hinab nach Attalia. Von dort segelten sie mit dem Schiff nach Antiochia, von wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren, zum Werk, das sie ausgerichtet haben. Als sie aber hinkamen, versammelten sie die Gemeinden und berichteten, wie viel Gott mit ihnen getan hat und wie er den Nationen die Tür des Glaubens geöffnet hatte. Sie blieben dort eine geraume Zeit bei den Jüngern. Ja, ich möchte noch einmal kurz beten, ihr dürft dazu sitzen bleiben. Großer Gott und Vater, danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Und ich danke dir für alles, was du in der Vorbereitungszeit ja zu mir gesprochen hast, was du mir an Gedanken gegeben hast, wo ich dich erkennen durfte. Und ich möchte dich bitten, jetzt für die Predigt, dass du diese Zeit segnen magst und dass du es bist, der spricht. Dass du es bist, der Herzen öffnet und bewegt. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist und dass wir wirklich damit rechnen dürfen, dass du mitten unter uns bist. Amen. Ja, Paulus und Barnabas suchten sich also in Ikonion einen Ort, wo sie sich niederlassen können. Und Paulus macht es öfter so, diese Vorgehensweise sehen wir immer wieder, wenn Paulus in eine Stadt kommt. Er sucht sich einen Ort, wo er anknüpfen kann. Und da sieht er einfach die Juden in den Synagogen. Die feiern Gottesdienst, die wissen schon ein bisschen Bescheid durch Abraham und seine Verheißungen. Hier können sie am besten anknüpfen. Denn dort gibt es Menschen, die auf einen Messias warten. Auch Heiden waren unter den Zuhörern, es waren also nicht nur Juden. Und von diesen Heiden haben auch einige zum Glauben gefunden. Aber es war so, dass nicht nur Neubekehrungen ein Erlebnis waren von Paulus und Barnabas. Nein, wir haben gelesen, die Menge spaltete sich, wie wir es in Vers 4 gelesen haben. Die Menge der Stadt aber spaltete sich. Einige waren für die Juden und andere für die Apostel. Wir sehen hier also ganz klar, dass das Wort, das Paulus und Barnabas hier verkündigt haben, dass der Geist Gottes dieses Wort mit Vollmacht reden hat lassen. Erstens sehen wir selber, weil es heißt, und sie redeten, dass eine große Menge der Juden und Griechen gläubig wurden. Andererseits sehen wir, der Feind versucht sich zu wehren. Und wir können sehen, dass Zeichen geschehen sind durch die Worte der Apostel. Also Gott führt durch die Apostel in Wort und Tat. Das Wort Apostel wird hier mit dem Wort Boten übersetzt. Paulus war ja einer der 12 Apostel. Barnabas nicht. Barnabas war ein Apostel der Gemeinden und somit reden wir hier von den Aposteln, ein Bote. Genau. Im folgenden Text wollen wir uns anschauen, was wir heute vom Paulus lernen können. Die Predigt habe ich in 4 Punkten eingeteilt. Einmal geht es um die Entscheidung, Ehre, dem Ehre gehört, Verkündigung trotz Trübsal und Widerstand und der letzte Punkt, die Jüngerschaft. Ja, im ersten Vers haben wir gelesen, eine große Menge wurde gläubig, da sie so geredet haben, da der Heilige Geist einfach dieses Wort so bekräftigt hat. Und dieses Wort gläubig wurden, können wir im Griechischen mit der Doppeldeutung gehorchen widersetzen. Ich glaube der Botschaft oder ich gehorche der Botschaft. Ich entscheide mich bewusst, dass ich der Botschaft vertraue. Das bedeutet natürlich auch, ich tue das, was ich höre. Und ich setze das in die Praxis um. Paulus und Barnabas predigen die Botschaft von Jesus. Sie verkünden, dass Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist. Er lädt uns ein, dass wir Vergebung unserer Sünden bei ihm bekommen können. Und jetzt kommen wir. Jetzt haben wir die Gelegenheit, eine Antwort zu geben auf das Gehörte. Dass wir der Botschaft gehorchen, ihr Vertrauen, sie in die Praxis umzusetzen und sagen, ja, Herr Jesus, ich brauche auch Vergebung. Ich bekenne meine Schuld, ich werde ehrlich vor Gott über meine Lüge und über meine Selbstgerechtigkeit und auch die dunklen Dinge in meinem Leben, über die ich jetzt vielleicht nicht so mit anderen Leuten reden möchte, bekenne ich vor dem Herrn. Ja, das Evangelium ist kein Gesetz, bestehend aus Paragraphen, wo wir versuchen müssen, die irgendwie einzuhalten. Ich denke, aus eigener Kraft würden wir sowas sowieso nicht schaffen. Es ist Gottes Einladung. Gottes Einladung für uns Menschen, dass wir zu ihm kommen dürfen und gerecht werden durch seinen Sohn und ihm folgen. Die Apostel haben die Entscheidung getroffen und ihnen ist Vergebung widerfahren. Und nun folgen sie Jesus und verkünden anderen Menschen von seinem Wort. Ja, wir haben heute Morgen auch schon Abendmahl gefeiert und uns daran erinnert, was der Herr für uns getan hat, als er den Weg an Golgatha gegangen ist. Er wurde Mensch genau wie wir und musste einen sehr langen Weg der Leiden gehen. Aber er hat es als Liebe getan. Als Liebe zu uns hat er Schande und Spott über sich ergehen lassen bis zum Tod. Er starb, damit wir leben und von unserer Schuld frei sind in aller Gerechtigkeit. Das ist die erste Entscheidung, die wir zu treffen haben. Und ich hoffe, dass du sie bereits getroffen hast. Und wenn nicht, dann rate ich dir, dass du dir nicht mehr zu viel Zeit damit lässt. Vergebung unserer Sünden durch Jesus Christus. Ja, der Botschaft gehorchen und vertrauen. Und dann kann auch über uns gesagt werden, wie es hier im Text steht, dass viele gläubig wurden. Die zweite Entscheidung, die sich aus unserem heutigen Bibeltext schließt, hat sich Paulus zum Lebensmotto gemacht. Warum reist er denn von einer Stadt zur nächsten und predigt überall den Menschen das Evangelium? Paulus möchte, dass die Vergebung, die ihm widerfahren ist, dass die auch andere Menschen bekommen. Das Evangelium muss unter die Leute. Es gibt so viele Menschen, die die Botschaft noch nicht kennen oder sie gehört haben und deshalb auch nicht glauben können oder gehorchen. Und so haben sie Paulus und Barnabas auf den Weg gemacht, um das weiterzugeben. Wir haben Matthäus 28 haben wir den Auftrag, so geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Paulus geht in die Mission. Er lässt sein Zuhause zurück. Er hat bestimmt einige Freundschaften aufgegeben. Er hat das vertraute Umfeld aufgegeben und ging zusammen mit dem Barnabas in fremdes Gebiet, um zu predigen. Und so haben auch wir diese Entscheidung zu treffen, Gottes Wort kundzutun. Vielleicht denkt sich jetzt der ein oder andere, naja, also ich bin jetzt vielleicht nicht der Geeignete als Missionar. Ich kann euch etwas verstehen. Ich kann es mir jetzt auch nicht ganz so vorstellen, dass ich in ein anderes Land fahre und dort die Sprache lerne. Aber wir täuschen uns. Jeder kann Mission machen. Überlegt mal, wo wohnen wir denn? Wer sind unsere Nachbarn? Kennen unsere Nachbarn den lebendigen Gott? Kennen Sie das Evangelium? Wenn nicht, auf was warten wir? Lassen wir uns zurüsten für den Dienst, dass wir auch in die Mission starten. Ja, vielleicht ruft Gott gerade jetzt im Moment und legt dir eine Person in den Gedanken, um die du dich in nächster Zeit vermehrt kümmern kannst. Dass auch diese Menschen das Evangelium erfahren. Bete für diese Person und vertraue auf den Herrn und bringe Licht in die Dunkelheit der Menschen. Auch hier in Traunreuth können wir diesen Punkt ganz praktisch umsetzen. Einerseits gibt es hier den Predigtdienst, der auch das Evangelium verkündigt. Wir haben die Jugend, den BU, Kinderstunde, auch die Jungschar. In all diesen Diensten bringen wir die Liebe Gottes anderen Menschen weiter. Und somit wird Gottes Wort verherrlicht. Ihr seht also, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, seinen Teil dazu beizutragen, das Evangelium anderen Menschen zu verkünden. Was wir brauchen, ist eine Entscheidung, genau das zu tun. Einmal, dass wir Vergebung selbst erfahren und ihm gehorchen und glauben. Und einmal, dass wir das nicht für uns behalten und sagen, Ella Badge, sondern das weitergeben, damit viele zu Jünger werden. Paulus geht uns da mit seinen Mitarbeitern als gutes Vorbild voran. Als einige zum Glauben gekommen sind durch die Lehre und Zeichen und Wunder, die dort geschehen sind, durch die Gnade des Herrn Jesus, sind sie irgendwann an der Stelle angekommen, wo jetzt nicht mehr recht viel passiert. Es gab den Teil, die die Botschaft angenommen haben, sie wurden Jünger, und es gab den anderen Teil, die wollten die Botschaft einfach nicht annehmen. Nein, sie haben sich widersetzt. Und Paulus und Barnabas kamen an die Stelle, dass sie sich entschieden haben, wir werden die Stadt wahrscheinlich verlassen. Und als diese Gruppe, die sich gegen Paulus und Barnabas stellte, dann auch noch anfing, den Paulus zu steinigen versuchte, haben sie wirklich die Entscheidung getroffen und sind aus der Stadt geflohen. Aber sie sind nicht nach Hause gegangen, sondern sie sind in die nächste Stadt, um auch dort das Evangelium zu verkünden. Hier in Ikonien konnten sie im Moment nichts mehr tun. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Wenn wir uns entschieden haben, dass wir die Lehre annehmen und dass wir es weitersagen, dann kommt der nächste wichtige Punkt, Ehre, dem Ehre gehört. Und dazu möchte ich nochmal die Verse vorlesen, ab Vers 8. Und es war ein Mann in Lystra, der hatte kraftlose Füße und musste sitzen, denn er war lahm von Mutterleib an und hatte noch nie gehen können. Der hörte Paulus reden, und als dieser ihn ansah und merkte, dass er Glauben hatte, ihm könne geholfen werden, sagte er mit lauter Stimme, stelle dich aufrecht auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Als aber die Menschenmenge sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und sagten auf Lykaonisch, die Götter sind menschengleich geworden und zu uns herabgekommen. Und sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er das Wort führte. Der Priester des Zeus aber brachte aus dem Tempel vor ihrer Stadt Ochsen und Kränze vor das Tor und wollte mit der Menschenmenge opfern. Als Barnabas und Paulus das hörten, zerrissen sie ihre Kleider, drängten sich in die Menschenmenge und schrien, ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch Menschen mit gleicher Empfindung wie ihr und predigen euch das Evangelium, damit ihr euch bekehrt von diesen nichtigen Göttern zum lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und das Meer und alles, was darin ist, der in vergangene Zeiten alle Nationen ihren eigenen Weg gehen ließ und doch hat es sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und hat uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, unser Herz erfüllt mit Freude und Speise. Ja, Paulus ziehen weiter nach Lystra. Auch hier suchen sie wieder einen Ort, wo sie anschließen können, wo sie anknüpfen können, wo sie beginnen können mit dem Evangelium, mit der Verkündigung. Aber hier war keine Synagoge. Hier hatten sie diesen Ort nicht. Und vielleicht hat Paulus so probiert, irgendwie einen Start zu finden, und auf einmal sieht er da diesen Gelähmten. Der konnte nicht gehen von Mutterleib an. Und Paulus hat entdeckt, diese Person hat Bereitschaft zu glauben. Wie er das gesehen hat, ich denke mit großer Sicherheit, dass ihm der Heilige Geist auf jeden Fall die Augen aufgemacht hat. Und bestimmt hat diese Person den Paulus reden gehört und wird sich gedacht haben, wer ist das, was redet der da, ich möchte ihm zuhören. Genau. Der Mann glaubte und durch diesen Glauben wurde er geheilt. Und Paulus sagt zu ihm in Vers 10, stell dich aufrecht auf deine Füße. Und wir lesen, sofort stellte er sich und ging umher. Also dort ist Gottes Kraft zu spüren gewesen. Gottes Güte lockt uns zu ihm. Aber so eine, ich will sie mal nennen, krasse Tat bleibt natürlich nicht ungesehen. Die Menschenmenge dort hat gesehen, was passiert ist. Paulus redet zu einem Gelähmten und der geht auf einmal. Und jetzt passiert eigentlich was Natürliches. Die Heiden ordnen diese Tat von den Aposteln in ihr Weltbild ein. Wow, unsere Götter sind wahrhaftig Mensch geworden, kamen auf die Erde. Hey, der Zeus ist hier, der Hermes. Wir müssen den Ehre bringen, die wirken. Ja, kennen wir da nicht auch eine Parallele, dass Gott Mensch wird? Zuerst wussten Paulus und Barnabas gar nicht so richtig, was jetzt hier abgeht. Die haben auf einmal Opfer gebracht, haben das Ganze gefeiert. Und irgendwann, die haben sich auf Lykaonisch unterhalten, irgendwann wurde den beiden dann klar, hey, pass mal auf, die bringen ja uns Opfer. Da liegt jetzt hier ein Fehler vor. Das geht so nicht. Und sofort haben sie ihre Kleider zerrissen. Das ist einfach ein Zeichen, ein Symbol dafür, dass hier irgendwas nicht stimmt. Ihr Leben ist zerstört, wenn jemand Gott die Ehre raubt. Und Paulus möchte es klarstellen und möchte den Mythos aufdecken und beenden und sagt, hey, wir sind genauso wie euch, Menschen mit gleichen Empfindungen. Wir sind zu euch gekommen, damit ihr das Evangelium hört, damit der dieses Wunder hier wirklich vollbracht hat, dass ihr zu ihm kommt, dass ihr euch trennt von den nichtigen Göttern und zum wahren Gott findet. Der wahre Gott, der uns Freiheit schenkt, der uns unseren eigenen Willen gehen lässt, wie wir es dann in den folgenden Versen hören, der sich aber nicht unbedeckt lässt, der uns fruchtbare Zeit schenkt, er schenkt Regen, dass wir Pflanzen wachsen, dass wir Essen haben. Er hat viel Gutes an uns getan, das dürfen wir immer wieder sehen. Und er erfüllt unser Herz mit Freude. Paulus möchte, dass die Heiden aufhören, diesen nichtigen Göttern Ehre zu erweisen. Denn das Gefährlichste in unserem Leben, was uns passieren kann, ist, wenn wir nicht Gott die Ehre geben, sondern irgendjemand oder irgendetwas anderem. Das heißt in einer Stelle in der Bibel, du kannst nur Gott oder dem Mammon dienen. Beidem geht nicht. Entweder Gott oder dem Geld. Ja, Paulus geht hier auf das erste Gebot ein. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir die Ehre Gottes stehlen. Die Heiden aber nehmen diese Situation als Impuls und als Anreiz ihrer Religion. Vielleicht auch ganz schön bitter für Paulus und Barnabas, wenn sie hier evangelisieren, wenn sie Gott groß machen wollen und weitergeben wollen und sehen, die Heiden kapieren es einfach nicht. Ja, kehrt euch ab von den falschen Göttern, Gott gibt allein die Ehre, der uns geschaffen hat, der so viel Geduld hat mit uns, ich darf es im eigenen Leben immer wieder erfahren, Tag für Tag ernährt er uns, wir haben hier ein Dach über dem Kopf, uns geht es so gut. Er schenkt uns Freunde, er schenkt uns hier eine Gemeinde, eine Heimat und er füllt uns mit Freude. Und das Schöne dabei ist zu sehen, das tut er, obwohl er uns durch und durch kennt. Er weiß eigentlich genau, wie viel Falsches und Böses in uns steckt. Auch wir müssen aufpassen, wem wir die Ehre geben. Ich bereite mich ja ziemlich oft für die Jungschar vor. Es macht mir auch sehr viel Spaß, mit den Kindern spielen und ihnen Geschichten aus dem Wort Gottes weiterzugeben. Aber es gibt oft eine ziemlich angefochtene Zeit für mich. Manchmal, wenn ich so eine Andacht vorbereite, habe ich so den Gedanken, was kann ich denn heute tun, damit es richtig cool wird? Dass die Kinder so richtig was mitnehmen und sagen, boah Jakob, das war heute mal wieder so richtig cool von dir. Dass ich dann so richtig, ja ich möchte es mal sagen, schön dastehe. Oder vielleicht auch vor den Mitarbeitern, dass sie sich denken, wow, ja Jakob, der hat Erfahrung, mein Lieber. Der kann das. Aber genau das ist der falsche Weg. Natürlich dürfen wir uns Gedanken machen, dass unsere Andacht in der Jungschar oder auch die Predigt, dass sie mit einem bildlichen Beispiel vielleicht gut bestärkt wird. Aber letztendlich sollen wir Gott die Ehre geben. Letztendlich machen wir das für ihn. Ja, Paulus lenkt den Blick hier von sich selbst ab und richtet ihn auf Gott aus. Er möchte auf Jesus aufmerksam machen. Und wir sollen in allem, was wir tun, Gott die Ehre geben. Wie geht es mit den Aposteln weiter? Wir lesen sehr oft davon, dass sie die Stadt verlassen haben. Warum haben sie die Stadt verlassen? Ja, weil sie Widerstände erlebt haben. Und somit kommen wir zum dritten Punkt, Verkündigung trotz Widerstände. Die Stimmung kippt auch in Lystra und die Menge erhebt sich gegen Paulus und Barnabas. Einige der Juden, die sich in Ikonion schon gegen sie gewendet haben, sind ihnen gefolgt und haben auch dort wieder versucht, Krawall anzustiften. Und auch hier mussten sie wieder erleben, dass sie mit Steinen beworfen wurden und versucht wurden zu töten. Es kam sogar so weit, dass sie einmal davon ausgegangen sind, jetzt haben wir es geschafft, jetzt ist Paulus tot. Und sie ziehen ihn aus der Stadt raus und lagern ihn irgendwo auf einer Müllkippe und lassen ihn dort alleine zurück. Immer wieder spürt Paulus und seine Mitstreiter solche Ablehnung. Aber von dem Aufgeben lesen wir hier nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn wir Gottes frohe Botschaft verkünden, wenn wir das weitergeben wollen, was uns widerfahren ist, dann wirkt immer der Feind. Ja, weil der Feind möchte das nicht, dass diese Botschaft weitergegeben wird. Wenn ich in meiner Arbeit von Jesus versuche zu erzählen, dann sind eigentlich immer verschlossene Türen. Immer strenge Blicke, immer ein schüttelnder Kopf. Ich arbeite jetzt schon seit über einem Jahr immer mit dem gleichen Kollegen zusammen und er macht mich immer wieder auf Damen aufmerksam, attraktive Frauen, die so neben uns da die Straße entlang gehen und immer wieder sagt der Jakob, umdrehen, schauen. Und immer wieder mache ich ihm klar, nein, ich schaue nicht. Ich gaffe dieser Frau nicht hinterher. Und entweder kommt dann ein komischer Kommentar von ihm oder ein böser Blick, er schüttelt mit dem Kopf und dir entgeht ja so viel, meint er. Es ist natürlich nicht leicht für mich, aber es ist doch ein Widerstand, gegen den ich ankämpfen muss. Und ich glaube, dass es in eurem Leben bestimmt auch Situationen gibt, da wo wir für unseren Glauben ganz schön kämpfen müssen, wo wir durchhalten müssen. Ja, vielleicht auch Geduld gefragt ist. Vielleicht haben wir auch manchmal so Situationen, wo wir unseren Glauben vielleicht so ein bisschen verstecken wollen. Ja, nicht, dass lästernde Gespräche oder streitige Gespräche aufkommen. Ja, tun wir mal lieber nichts. Oder vielleicht haben wir auch einfach Angst, als Buhmann dargestellt zu werden. Interessant finde ich an dieser Stelle bei Paulus und Barnabas, erst kommen sie in diese Stadt und werden voll verehrt. Ah, die haben da ein Wunder getan und ihnen wird ein Ochs geschlachtet. Und einige Tage später versucht man, ihn zu steinigen und zieht ihn aus der Stadt heraus. Kennen wir da nicht irgendwie eine Parallele? Schauen wir uns mal Jesus an. Am Palmsonntag zieht Jesus nach Jerusalem ein und ich glaube, er wird mehr als verehrt. Er bekommt einen jungen Esel, auf dem noch nie einer zuvor geritten hat. Der Weg wird ihm mit Blättern ausgelegt, es werden Loblieder gesungen. Schöner kann es doch eigentlich gar nicht sein. Und andererseits lesen wir aber vom Karfreitag, wo Jesus ausgeliefert wurde. Judas hat ihn verraten und die Menge brüllt nur noch, kreuzige ihn. Sie wollen nur noch, dass Jesus stirbt. Aber auch, obwohl Jesus in seinem Leben hier so viel Ablehnung und Widerstände spüren musste, hat er nie aufgegeben, den Willen des Vaters zu gehorchen. Genauso die Apostel, so oft sie Widerstände erlebt haben und misshandelt wurden und aus den Städten rausgeworfen worden sind, sind sie nie nach Hause zurück und haben gesagt, okay, wir wollen nicht mehr, wir geben auf. Nein, sie sind in die nächste Stadt und haben dort weitergemacht. Wir wollen auch wir von ihnen lernen und wenn wir in Situationen geraten, wo es Widerstände gibt, dass wir unseren Glauben verteidigen und nicht aufgeben. Auch wenn sich die Welt gegen uns stellt, wenn rebelliert wird, halten wir fest. Ja, als die zum Glauben gefunden haben, nach Paulus sehen wollten, den sie zur Stadt hinausgezogen haben, im Einschein ja, dass er tot gewesen wäre, kam dieser plötzlich zu sich. Ich weiß nicht, ob er bereits tot war und wieder auferstanden worden ist oder ob er einfach die ganze Zeit gelebt hat, aber eben ziemlich fertig war. Aber er ist aufgestanden und er hat nicht gemurrt oder gemeckert. Er hat nicht den Dreck von den Händen abgewischt und ist erstmal zum Doktor und hat gesagt, so und jetzt gehe ich erstmal 4 Wochen in den AOK-Urlaub und dann können wir ja mal weiterschauen, wie es mir so geht. Nein, er stand auf und ging in die Stadt zurück. Trotz dieser Widerstände, die er hier erlebt hat, macht er einfach weiter. Die Reise von Paulus und von Barnabas findet ihren Höhepunkt in der Stadt Derbe, wo sie auch wieder viele gewinnen konnten für das Evangelium und viele Menschen zu Jüngern gemacht haben. Ja, und so möchte ich zum letzten Punkt kommen der heutigen Predigt. Es ist die Heimreise zurück nach Antiochia. Und hier muss ich sagen, ich finde es sehr interessant, welchen Weg Paulus hier benutzt. Paulus ist ein Derbe und er hätte zurück nach Antiochia den Weg über Tarsus gehen können. Das wäre der direkte Weg, das wäre der schnellste Weg und ich denke auch der sicherste Weg für ihn. Aber das macht er nicht. Sie gehen den gleichen Weg, den sie auch nach Derbe gegangen sind und kommen in jeder Stadt vorbei, in der sie das Evangelium verkündigt haben und wo sie Ablehnung teilweise auch erfahren haben. Ja, ziemlich riskant, oder nicht? Was würden wir tun? Würden wir auch diesen Weg so gehen? Oder würden wir nicht eher den bequemen Weg gehen? Was war Paulus Absicht? Wieso wollte er unbedingt nochmal in diese Städte gehen? Ja, die Apostelgeschichte, finde ich, ist ein ziemlich gutes Handbuch, wie man ganz praktisch Gemeinde bauen kann. Wir können hier von Paulus Gemeindebau lernen. Im Wesentlichen ist nämlich Gemeindebau genau der Befehl, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, den ich vorhin schon mal zitiert habe. Darum geht hin, macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Ich möchte fast sagen, das ist wie so eine Art roter Faden durch die Apostelgeschichte, durch die Missionsreisen von Paulus. Hier wird gezeigt, wie Jünger gewonnen werden, wie sie getauft werden und im Glauben gefestigt. Jünger machen bedeutet nämlich Gemeinde bauen. Ja, das Interessante, in den Versen 19 und 20, Paulus wird aus der Stadt rausgeschmissen und die, die davor die Botschaft von ihm gehört haben, die suchen, schauen jetzt nach ihm. Und das heißt, im Vers 20, als ihn aber die Jünger umringten, das heißt, es waren plötzlich Jünger da. Es gab bekehrte Menschen. Ja, und jetzt stelle ich nochmal die Frage, wieso geht Paulus jetzt, wenn es eh schon hier heißt, dass Jünger gewonnen worden sind, die anderen wollen ja sowieso von der Botschaft nichts hören, wieso geht er dann jetzt doch wieder da zurück? Würde man in Bayern nicht sagen, das ist doch eine Gemeinde Wiesen. Die wissen es, die wollen es nicht. Was will ich dann? Vers 22 gibt eine klare Antwort. Sie kehrten zurück, um die Seelen der Jünger zu stärken, sie ermahnen, im Glauben zu bleiben. Die Apostel haben in der Stadt evangelisiert, einige kamen zum Glauben. Dann reisten sie weiter zur nächsten Stadt. Und in dieser Zwischenzeit reifen die Gläubigen heran. Und als Paulus wieder zurückkam, hat er die Gläubigen gesehen, wie sie im Glauben gereift sind. Und er setzte Älteste ein in der Gemeinde. Wir sehen ja ganz klar, es geht Paulus hier um drei Punkte. Jünger gewinnen, Jünger festigen und stärken und Älteste einsetzen. Älteste können nur eingesetzt werden, wenn zuvor Jünger gewonnen worden sind. Und genau das ist echte Jüngerschaft. Und das ist auch das Ziel von Paulus und Barnabas. So wie er es dem Herrn, seinen Jüngern befohlen hat, alle Völker zu Jünger zu machen und sie zu lehren, so wollen sie das tun. Ab der Entscheidung, die wir im ersten Punkt gehört haben, wo wir sagen, ja, ich möchte Vergebung erfahren, ich möchte ein Leben mit Jesus gehen, ab diesem Zeitpunkt sind wir Jünger. Und wenn ich ein Jünger bin, dann möchte ich natürlich Jesus folgen, ist ja klar. Und ich möchte wachsen, ich möchte von ihm lernen und ich möchte, dass ich ihm immer ähnlicher werde. Aber andererseits möchte ich nicht, dass nur mir das passiert, so egoistisch wie ich bin. Nein, ich möchte, dass es auch andere erfahren. Also möchte ich es ihnen weitergeben. Wenn ich so viel Gutes durch Jüngerschaft erfahren habe, dann lasse ich es doch auch anderen erfahren. Das griechische Wort für Jüngerschaft ist mathetes und bedeutet lernender sein. Und deshalb ist Jüngerschaft auch zwischen uns ziemlich wichtig, dass wir voneinander lernen. Matthäus 11, Vers 29, die Quelle der Jüngerschaft, wenn ihr mühselig und beladen seid, kommt zu mir, könnt ihr wieder auftanken. Das Wesen von einem Jünger ist, dass er Gott folgt und von ihm lernt. Und die Folge davon ist, dass er Ruhe und Frieden findet. Also sehen wir, dass es doch gar nicht so unvernünftig ist, von Paulus genau diesen Weg zu wählen und wieder in diese Städte zurückzukehren. Er wollte schauen, wie geht es denn den Gläubigen? Er hat gar nicht das Augenmerk mal auf die Menschengruppe gestellt, die ihn gesteinigt hat und hat Angst davor gehabt. Ja, vielleicht hatte er Angst, aber er wusste, dass er den wahren Gott bei sich hat. Aber er wollte die besuchen, die gläubig geworden sind, und er wollte sie im Glauben nochmal stärken. Ja, das Wichtige und Wertvolle ist, Menschen zu retten und sie zu Jüngern zu machen. Paulus möchte, dass die Jünger Gottes seine Herrlichkeit zum Ausdruck bringen, indem sie ausstrahlen. Und so wächst Gemeinde. Dafür sehen wir, setzt Paulus seine Zeit ein, seine Kraft. Anfangs wurde er verfolgt und gesteinigt. Und er musste damit rechnen, dass ihm das auch ein zweites Mal passiert. Aber Paulus ist es sehr wichtig. Und wir lesen hier nicht, dass er aufgibt. Ja, durch Jüngerschaft wächst die Gemeinde und somit kommt auch Leiterschaft in die Gemeinde, und Leiter braucht es in jeder Gemeinde, überall. Und wenn wir uns die Punkte, die wir uns heute angeschaut haben, nochmal so Revue passieren lassen, dann sehen wir, dass eigentlich alle Punkte in diesen einen Punkt münden. Zuerst müssen wir uns bekehren. Wir müssen die Entscheidung treffen, ein Leben mit Gott zu gehen und folgen und gehorchen, auch wenn es schwer wird, und weitersagen. Und dann stärken, Macht zu Jüngern. Das hier ist ein Auftrag, das ist kein Vorschlag. Wenn du mal kurz Zeit hast nach deinem Beruf, so ein bisschen, dann kannst du machen. Nein, das ist jetzt unser Auftrag. Das befehle ich euch, dass ihr hingeht, Jünger macht. Das soll keine Last sein, sondern eine Lust. Und die Frage, die ich dir heute stellen möchte, lautet: Wo fängst du an? Jünger machen hat eine sehr hohe Priorität in der Gemeinde. Für wen setze ich mich ein? Mit wem kann ich einmal in der Woche die Bibel lesen? Ich denke, viele haben ein Problem damit, wirklich täglich in der Bibel zu lesen. Warum machen wir das dann nicht gemeinsam? Geht auf die Leute zu, geht auf die Geschwister zu in der Gemeinde, betet füreinander und miteinander und baut Beziehung auf. Stärkt sie. Ihr stärkt euch untereinander. Das ist so wichtig. Ich möchte zum Schluss kommen und nochmal zusammenfassen, was wir heute angeschaut haben. Zuerst haben wir gesehen, es braucht eine Entscheidung für Jesus. Es braucht eine feste Bekehrung zu seinem Wort, zu seiner Tat. Ihm sollen wir gehorchen. Das Gehörte in die Praxis umzusetzen. Jeder Mensch kann Missionar sein. Zu Hause, in der Arbeit, der Schule, seinem Umfeld oder in einem anderen Land. Das Wichtigste oder das Nächste, was darauf folgt, ist Punkt 2. Wenn wir die Botschaft verkündigen wollen, geben wir Jesus die Ehre. Wir versuchen nicht, uns selbst zu rühmen oder gut dazustehen oder einen guten Vorteil von uns dadurch herauszugewinnen, sondern es geht darum, dass wir alles, was wir tun, zur Ehre Gottes tun. Ja, nicht ich stehe hier oben, werde später die Treppen runtergehen, mir auf die Schulter klopfen und sagen: Wow, Jakob, da hast du mal wieder eine saubere Predigt hingelegt. Hätte der Herr nicht gewirkt, dann wüsste ich gar nicht, was ich euch heute hier erzählen soll. Ihm sei die Ehre. Im Kolosserbrief heißt es: Alles, was ihr tut, das tut von Herzen für den Herrn und nicht für den Menschen. Weiter haben wir gesehen, dass Paulus ziemlich viele Widerstände erfahren hat, aber weitergemacht hat. Er hat nicht aufgegeben. Sein Leben stand auf dem Spiel mehrmals und trotzdem reist er sogar ein zweites Mal in diese Städte, um seine Jünger zu besuchen und zu festigen. Jesus hat auch nicht aufgegeben, als er am Kreuz hing. Es gibt da das Lied, Er konnte 1000 Engel rufen, die ihn befreien, aber er hat es nicht getan. Er ist diesen Weg gegangen. Wollen wir uns da erinnern, wenn wir das nächste Mal vor Widerständen stehen? Ja, und wenn Jünger gewonnen worden sind, ist es das Wichtigste, sie zu stärken, sie nicht alleine zu lassen. Es braucht Jüngerschaft. Die Gläubigen im Wort festigen, ermutigen und erbauen, ja, zusammen in Gottes Wort lesen. Das ist ein ziemlich wichtiger Punkt und ich finde es schön, dass sich die Männer am Morgen wieder treffen und genau das tun. Zusammen lesen, zusammen sich stärken, zusammen beten, sich austauschen. Baut Beziehungen auf und pflegt diese. Ich wünsche euch dazu Gottes Segen. Amen.